Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Freitag, der 5. März.
Ein nächster Öffnungsschritt kann immer dann erfolgen, wenn eine stabile oder sinkende Tendenz nach 14 Tagen des vorherigen Öffnungsschrittes da ist. Das heißt, ich mache Öffnungsschritt 2 und sehe dann nach 14 Tagen, was hat meine Inzidenz erbracht, ist sie stabil. Und wenn auf dem Weg zwischen einem Öffnungsschritt und dem nächsten die Inzidenz von 100, also die Verdopplung von 50, passiert, dann muss ich, wenn das 3 aufeinanderfolgende Tage so ist, an dem 2. darauffolgenden Tag dann den Schritt wieder zurückgehen zum Ausgangspunkt, so wie es vor dem 8. März war.
So die Erklärung der Kanzlerin zu den Öffnungsschritten, die sie zusammen mit den Ministerpräsidenten beschlossen hat. Man kann diese Erklärung auch den Pippi-Langstrumpf-Moment der deutschen Corona-Politik nennen.
2 mal 3 macht 4, bitte, 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 und 2 macht 9. Ich mach mir die Welt, bitte, bitte, wie sie mir gefällt.
Auch im 4. Monat des Lockdowns fokussieren sich die verantwortlichen Politiker auf eine Zahl, die für sich allein genommen längst keinen Sinn mehr macht: den Inzidenzwert. Er bleibt der Maßstab für Lockerungen, obwohl die Umstände andere sind als noch im vergangenen Herbst. Oder zumindest andere sein könnten. Denn Impfstoff und Schnelltests ermöglichen einen anderen Umgang mit dem Coronavirus. Hier liegt das Dilemma der Bundesregierung. Nachdem sich ihre sogenannte Impfstoffstrategie zunächst als Beschaffungsapathie erwiesen hat, auf die nun eine Verteilungsbürokratie folgt, kommt Deutschland beim Impfen nur langsam voran. Zu langsam.
Wir haben jetzt 5% der Deutschen erst geimpft, aber klar, es braucht mehr Tempo.
Das sagt ausgerechnet Gesundheitsminister Jens Spahn, der mitverantwortlich für ein Impfdurcheinander ist, in dem einerseits Impfberechtigte daran verzweifeln, einen Termin zu bekommen und andererseits viel zu viele Impfdosen ungenutzt rumliegen. Spahn war es auch, der kostenlose Schnelltests für alle ab dem 1. März versprochen hatte. Ein Versprechen, das er mangels ausreichender Vorbereitung nicht einlösen konnte. Jetzt haben Bund und Länder beschlossen, Massentests, wie sie in Österreich, Dänemark und Irland längst gang und gäbe sind, bis Anfang April schrittweise umzusetzen. Warp-Geschwindigkeit bei der Pandemiebekämpfung bedeutet in Deutschland Tempo-30-Zone. Zumal selbst Anfang April als Datum für Massentests keinesfalls sicher ist. Dennoch ist offen, wer die Tests durchführen soll und wo. Unklar ist auch, wie ein Nachweis über das Testergebnis erfolgen kann. All das soll nun eine Taskforce organisieren. An deren Spitze stehen, Achtung, Jens Spahn und Verkehrsminister Andreas Scheuer. Nachdem es bei den Masken nicht funktioniert hat und beim Impfstoff auch nicht, ist das nun Spahns 3. Versuch als Corona-Bekämpfungsmittelbeschaffer. Nicht immer sind alle guten Dinge 3. Immerhin, Geld scheint keine Rolle zu spielen, sonst wäre Andi Scheuer wohl kaum Teil der Taskforce. Schließlich kostet seine Mautsause den Steuerzahler voraussichtlich mehr als 500 Millionen Euro. Und so spottet das Netz über die Taskforce-Doppelspitze. Spahn und Scheuer, das wird teuer. Unsere weiteren Themen heute. Ich spreche mit der Beauftragten der Bundesregierung für Digitalisierung, Dorothee Bär, anlässlich des Weltfrauentags am Montag über Frauen.
Ich glaube, dass wir da manchmal gerade bei solchen Begriffen dann wie Gästin und Ähnliches vielleicht ein bisschen dann auch Entspannung signalisieren sollen, und zwar von beiden Seiten.
Wir machen einen Ausflug nach Schlumpfhausen und wir freuen uns über ein längst überfälliges Remake einer deutschen Fernsehserie mit Kultstatus. Am Montag ist Weltfrauentag und weil wir es kaum erwarten können, sprechen wir schon heute darüber. Vorfreude ist eben die schönste Freude. Und ich freue mich auf Dorothee Bär, CSU-Staatsministerin im Bundeskanzleramt für Digitalisierung und seit fast 20 Jahren Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Mit ihr spreche ich über Quote, Komplimente und über hohe Absätze. Guten Morgen, Frau Bär.
Guten Morgen, Frau Rosenfeld.
Frau Beer, wenn ich Sie heute Morgen als meinen Gast begrüße, fühlen Sie sich dann angesprochen?
Also bei Gast fühle ich mich angesprochen, bei Herr Beer würde ich mich jetzt nicht angesprochen fühlen.
Ich habe Sie das ja mit Gast gefragt, weil im Duden ist jetzt offiziell das Wort Gästin aufgenommen. Ist das aus Ihrer Sicht ein feministischer Fortschritt oder ist es einfach nur Gaga?
Also ich würde da insgesamt in die ganze Diskussion vielleicht ein bisschen mehr Entspannung bringen. Also wenn sich jemand unter Gast nicht angesprochen fühlt, dann würde ich jetzt nicht sagen, deine persönlichen Gefühle dürfen nicht verletzt sein. Mir ist es auch lieber, ich sage auch lieber Bürgerinnen und Bürger als nur Bürger. Ich sage es auch lieber als BürgerInnen, weil ich tatsächlich gerne auch alle da mitnehmen würde an der Stelle. Aber ich glaube, dass wir da manchmal gerade bei solchen Begriffen dann wie Gästin und Ähnliches vielleicht ein bisschen dann auch Entspannung signalisieren sollen, und zwar von beiden Seiten. Mir ist Sprache auch wichtig. Sprache prägt natürlich das Bewusstsein. Sprache ist ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, bin auch lieber eine Bürgerin als ein Bürger. Aber bei vielen anderen Themen bin ich gelassen. Und was ich besonders spannend finde, ist, dass die Diskussionen, die wir hier in Berlin führen, wenn ich die in meinem Wahlkreis führe, ist das auch immer eine wahnsinnige Diskrepanz in der Wahrnehmung. Das finde ich auch ganz spannend.
Sind solche Gästinnen-Debatten dann nicht tatsächlich auch so eine Form von Wohlstandsverwahrlosung des Hauptstadtfeminismus, um es mal so zu formulieren?
Na, Verwahrlosung geht mir vielleicht ein bisschen zu weit. Natürlich kann man sagen, ja, haben wir keine anderen Probleme, das gibt's ja immer. Wobei ich finde schon, dass jetzt Herausforderungen, die auch Frauen stemmen müssen und die natürlich auch strukturell dazu beitragen, auch Frauen zu diskriminieren, dass man das natürlich auch annehmen muss. Das finde ich an der Stelle auch ganz wichtig. Aber ich würde da, wie gesagt, auf beiden Seiten etwas mehr, manchmal mir Abrüstung wünschen. Natürlich prägt Sprache unser Denken, und ich finde auch, erst wenn wir immer irgendwas sehen, wenn wir was hören, was lesen, was sprechen, auch was schmecken, dann wird es für viele auch Wirklichkeit. Also wenn wir zum Beispiel an einem anderen Beispiel, wo ich es viel prägnanter finde, wir haben ja als Land, als Deutschland noch nie eine weibliche Astronautin gehabt. Es gibt nur Astronauten. So. Das heißt, wenn sich ein junges Mädchen nicht vorstellen kann, Astronautin zu werden, liegt es eben auch daran, dass wir keine Astronautinnen haben, keine Role Models haben. Und da finde ich so eine Diskussion schon angebracht an der Stelle.
Role Model und Vorstellungen von jungen Mädchen, da sind wir bei einem Thema, die Frauenquote. Auch die CSU ist mittlerweile ganz und gar dafür, eine Frauenquote für Vorstandsetagen gesetzlich vorzuschreiben, weil dort der Frauenanteil eben so gering ist. Das ist allerdings ja auch im Bundestag der Fall, ein geringer Frauenanteil. Also woher nimmt sich die Koalition das Recht, der Wirtschaft etwas vorzuschreiben, was der politische Betrieb selbst gar nicht einlöst?
Wir können es da einlösen, wo wir es auch tatsächlich in der Hand haben. Und beispielsweise auch in unseren ganzen Ministerien, in den Behörden, da ist es ja viel leichter umsetzbar, als wenn ich jetzt mal das bloße Direktmandat nehme. Da könnte ich ja sogar noch viel weiter gehen. Der Bundestag hat zwar nur gut 30% Frauenanteil, wenn ich aber in die Kommunalpolitik reinschaue und da feststelle, dass bei den Themen Landrat, Landrätin, Bürgermeister, Bürgermeisterin es 10-90 ausschaut, also 90% Männer, 10% Frauen, ist der Anteil dann noch wesentlich geringer. Klar, der Bundestag ist immer so das ganz prominente Beispiel, aber viel wichtiger finde ich es auch noch in unseren Behörden. Wie viele Bundesministerinnen gibt es im Vergleich zu den Bundesministern? Da kann man tatsächlich auch was machen. Im Vergleich jetzt zu so einem Direktmandat, da ist es wesentlich schwerer, auch bei der Aufstellung darauf zu achten. Also ich finde schon, dass die Politik da auch einen Vorbildcharakter hat, was sich nicht alleine in Mandaten bemisst.
Dann lassen Sie uns von den Mandaten weggehen und genau auf die Staatssekretärsebene gehen. Da ist es nämlich so, das ist echt noch eine Männerdomäne. Und gerade in den beiden CSU-geführten Bundesministerien, also Inneres und Verkehr, wird das ganz deutlich. Also von insgesamt 9 Staatssekretärsposten sind nur 2 mit Frauen besetzt. Das ist doch kein gutes Bild für eine Partei, die der Wirtschaft wiederum eine gesetzliche Quote vorschreiben will.
Also man kann ja auch mal differenzieren bei den Staatssekretären, weil beim Verkehrsministerium kenne ich mich ja noch am besten aus. Da muss man sich ja auch mal die anschauen, die jetzt die beamteten Staatssekretäre sind, weil das ja dann auch die sind, auf die man dann direkt auch Zugriff hat. Und da ist es ein Mann und eine Frau. Also ist es da tatsächlich 50-50. Und die anderen beiden sind ja wieder parlamentarische Staatssekretäre, die sich nicht die CSU ausgesucht hat, sondern die hat sich die CDU ausgesucht und hat die ins Verkehrsministerium geschickt. Also so kann man es natürlich auch argumentieren. Im Innenministerium...
Das klingt jetzt aber so ein bisschen nach Zurechtrücken.
Nee, gar nicht, weil ich da wirklich ja immer sehr drauf achte. Ich arbeite ja in einem Haus, wo nicht nur eine Chefin oben sitzt, sondern wo von den vier Staatsministerinnen und Staatsministern eigentlich nur einer Staatsminister ist und drei Staatsministerinnen da sind. Das heißt also, in unserem Haus schaut die Quote da ganz anders aus. Und deswegen, ich sage ja, da, wo man es selber in der Hand hat, der Markus Söder war der Erste, der bundesweit ein paritätisches Kabinett zumindest von CSU-Seite vorgestellt hat und es bis jetzt auch hat.
Da sind wir nämlich bei dem Thema. Die CSU selbst hat ja auch keine umfassende, verpflichtende Frauenquote. Und bemerkenswert finde ich da, dass es vor allem junge CSU-Frauen sind, die sich gegen eine solche Quote sträuben. Und auch die Parteitagsdelegierten haben ja Markus Söder mit seinen Quotenplänen auflaufen lassen. Wie erklären Sie sich diesen Widerstand? Warum ist der so prägnant gerade in der CSU?
Also erstens mal haben wir eine Quote. Wir haben nur die Ausweitung beim letzten Mal eben nicht hinbekommen.
Genau, mit einer Sollvereinbarung.
Genau, nur so eine Sollvereinbarung, wobei ich jetzt auch feststelle bei den Durchwahlen, dass die in den meisten Verbänden auch eingehalten wird. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Wir haben ja schon diese Regelung auf der Parteivorstandsebene, auf den Bezirksvorstandsebenen und auf Kreis- und Ortsebene ist es im Moment nur, aber auch zeitlich festgelegt, eine Kann- oder Soll-Regelung, und die soll dann auch ausgeweitet werden. Und man wird auch
aber
sehen.
Aber nochmal die Frage.
Ja, ich beantworte die Frage schon. Ja. Ich kann das total verstehen. Ich habe ja selber früher, als ich noch jünger war und auch noch nicht so, sage ich mal, die Erfahrungen gemacht habe als Erfahrungsfeministin, kann ich ja auch total verstehen, dass man sagt, man braucht es nicht. Deswegen möchte ich jetzt bei denjenigen, die da auf so einem Parteitag sprechen, denen gar nicht absprechen, dass sie es so empfinden. Aber im Laufe der Zeit ändert sich das eben, und dann merkt man, dass immer dieser tolle Spruch, es darf ausschließlich nach Leistung gehen, natürlich dann nicht trifft, weil natürlich auch nicht nur überall kompetente Männer sitzen, um es mal ganz höflich und vorsichtig auszudrücken, sondern da spielen eben ganz, ganz viele andere Faktoren auch eine Rolle. Und wir haben ja auch in der Partei, aber auch in anderen Parteien, aber bei uns auch ganz deutlich, natürlich auch Quotierungen. Manche Quotierungen heißen
halt Quotierungen. Ich dachte, Sie sagen jetzt, Sie haben bei Ihnen auch weniger kompetente Männer.
Nee, in der CSU gibt es nur kompetente Männer, natürlich. Das haben Sie jetzt völlig falsch verstanden. Da gibt es ausschließlich kompetente Männer. Aber ich bin ja nicht den ganzen Tag ausschließlich in einem CSU-Universum unterwegs, sondern ich treffe ja auch auf andere.
Also wenn Markus Söder ein solcher Frauenversteher ist und Alexander Dobrindt als CSU-Landesgruppenchef eine Frauenvorstandsquote ja befürwortet, weil die Wirtschaft, so hat er gesagt, genug Chancen gehabt hätte, freiwillig etwas zu tun. Wäre es dann nicht auch ein tolles Zeichen der Freiwilligkeit und auch der Chancenermöglichung, wenn die CSU für die Bundestagswahl mit einer Frau als Spitzenkandidatin ins Rennen geht, zum Beispiel mit Ihnen, Frau Bär?
Also erstmal geht es ja bei diesen ganzen Quoten ja auch nie um Positionen, wo es nur eine einzige Position gibt, sondern es ist ja bei solchen Dingen immer, wenn ein Gremium mit 10 Personen besetzt ist, kann es nicht sein, dass da nur 10 Männer sind. Da kann es meines Erachtens auch nicht sein, dass es dann 7 Männer und 3 Frauen sind oder 6 Männer und 4 Frauen, dann muss es halt 50-50 sein. Da bin ich fest davon überzeugt, dass wir auch als Mehrheit in der Bevölkerung auch mindestens die Hälfte vom Kuchen abbekommen müssen, Punkt. Und bei einer Person ist das natürlich jetzt eine sehr nette Fangfrage einer Journalistin, aber wir haben jetzt zwei, vielleicht mehr potenzielle Kandidaten von CDU und CSU. Wir haben zwei Parteivorsitzende, die das sicherlich im Einvernehmen dann auch nicht nur für sich, sondern auch für die beiden Parteien regeln werden. Aber es sagt ja auch keiner, es muss jetzt jeder CEO in Deutschland unbedingt eine Frau werden.
Aber haben Sie jetzt gerade gegen eine weibliche Spitzenkandidatin für die CSU geredet?
Ich glaube nicht, dass sich das jetzt im Jahr 2021 die Frage stellt. Wir haben einen hervorragenden Parteivorsitzenden, der einen tollen Job macht, nicht nur als Ministerpräsident, der meines Erachtens für alles geeignet ist. Und jetzt warten wir doch mal ab, wie sich dann insgesamt unsere Parteien und unsere Präsidien dann auch zwischen Ostern und Pfingsten entscheiden werden.
Sie sprachen gerade über Spitzenpositionen, und Sie sind ja in Berlin auch im Moment die einzige CSU-Frau, die in einer Spitzenposition tätig ist und Sie sind eine Frau, die ihre Weiblichkeit betont. Und das bringt Ihnen hin und wieder auch anzügliche Sprüche von Kollegen ein, haben Sie mal in einem Interview erzählt. Wo endet denn für Sie ein Kompliment und wo fängt Sexismus an?
Ja, es geht ja nicht nur um das, was gesagt wird, sondern es kommt natürlich total drauf an, wer sowas sagt. Also das ist ja auch immer eine Frage, auch der Tonfall, die Person, die Art, wie es gemeint ist, das Umfeld. Also es hat tatsächlich nicht immer nur was mit den Inhalten zu tun.
Und wenn ein Mann zum Beispiel zu Ihnen sagt, Sie können ein Dirndl ausfüllen, was macht das mit Ihnen?
Also das hat jetzt noch niemand gesagt zu mir, aber es ist auch immer die Frage, wie gesagt, wer sagt an welcher Stelle und zu wem er sagt. Also ich sage mal, das Thema Dirndl, da habe ich mich eher gewundert. Ich hatte jetzt ein Dirndl auch bei unserem politischen Aschermittwoch an und da hatte ich eher einen ganz blöden Kommentar von einer Kollegin von Ihnen, einer Frau, die sich da eher über ein Dirndl aufgeregt hat oder über einen zu tiefen Ausschnitt, was ich ein bisschen verstörend fand, ehrlicherweise. Das hätte es jetzt in Bayern nicht gegeben, aber dann habe ich es halt auf die Berliner Blase geschoben, dass man nicht weiß, wie man Dirndl halt einfach trägt hier in der Hauptstadt.
Hm. 2013 war es nämlich ein Dirndl-Spruch, nämlich genau der, Sie können ein Dirndl ausfüllen, den Rainer Brüderle zu einer Journalistin gesagt hat. Und dann ist unter dem Hashtag Aufschrei eine wahnsinnige Sexismusdebatte in Deutschland losgegangen. Die hat über Monate unsere Talkshows und die Schlagzeilen beherrscht. Aus heutiger Sicht, ein paar Jahre später, hat diese Debatte den Umgang zwischen Männern und Frauen verändert?
Also ich glaube schon, dass solche Diskussionen immer irgendwas verändern, weil manchmal sind es natürlich auch Beleidigungen, Diffamierungen, Herabwürdigungen. Manchmal ist es Gedankenlosigkeit und manchmal ist etwas vermeintlich nett gemeint und kommt aber dann anders rüber. Das ist ja auch tatsächlich im menschlichen Miteinander auch immer so, auch eine Sender-Empfänger-Problematik. Wer wie was auch empfindet und andere empfinden so und andere empfinden so. Es ist eine Debatte, die wichtig war, ohne Frage, aber es ist sicherlich auch eine Debatte unter vielen, die wir da führen. Aber eine Debatte, die eben für ganz, ganz viele Frauen auch eine ganz große Bedeutung gehabt hat und sicherlich auch bis heute noch hat.
Wenn wir jetzt schon so viel über Frauen in allen Variationen geredet haben, dann muss auch ein ganz klein wenig Klischee zum Schluss sein. Also lassen Sie uns doch mal über Schuhe sprechen. Und da haben wir beide bei Schuhen ja etwas gemeinsam. Unter 10 Zentimeter machen wir es nicht. Warum muss bei Ihnen der Absatz immer High Heel sein?
Ich fühle mich wohl darin. Victoria Beckham hat mal gesagt, ich kann in flachen Schuhen nicht denken. Und dieser großen Philosophin schließe ich mich doch da mal an.
Die Soziologie hat sich auch mit den High Heels beschäftigt und da gibt es die These, wonach hohe Schuhe die Frauen zum demonstrativ erhabenen Gang anregen und sie auf Augenhöhe mit dem Mann bringen. Brauchen wir 10 Zentimeter, um auf Augenhöhe zu sein?
Naja, es haben ja nicht nur kleine Männer Little-Man-Syndrome, deswegen weiß ich das nicht, ob das notwendig ist. Aber was den Gang betrifft, das kann ich unterstreichen, weil ich tatsächlich auch, wie mein Franken sagen würde, weniger hatsch, wenn ich ohne hohe Schuhe anhabe. Also ich laufe auch etwas eleganter als in Flats.
Das ist auch ein eleganter Abschluss für unser Gespräch. Ich danke Ihnen ganz herzlich, es hat mir großen Spaß gemacht.
Ebenso, alles Liebe, Dankeschön.
Und Dagmar? Was ist heute in der Hauptstadt los?
Da geht es nicht nur um die Corona-Pandemie selbst, sondern mehr und mehr auch um die gesellschaftlichen Folgen. Mein Kollege Gordon Ripinski, der stellvertretende Chefredakteur von The Pioneer, hat mit Familienministerin Franziska Giffey darüber gesprochen. Guten Morgen, Gordon.
Guten Morgen, Dagmar. Ja, Franziska Giffey sorgt sich in der Tat um die Zukunft der Kinder und Jugendlichen während dieser Pandemie, die abseits von Konjunkturpaketen zunehmend psychische Schäden davontragen. Und sie warnt vor Langzeitfolgen, die eben dadurch entstehen können.
Wir sehen, dass unter den jungen Menschen 63% sich einsam fühlen, dass sie eben durch die vielen Einschränkungen der Kontakte, durch das nicht zur Schule gehen können oder nur sehr unregelmäßig, sehr eingeschränkt, auch Dinge einfach versäumen, dass Bildungslücken und Bindungslücken entstehen, dass Bewegungsmangel da ist, depressive Verstimmung, also alles, was damit einhergeht. Und das hat Auswirkungen auf den Gesundheitsschutz.
Nun ist Giffey die Ministerin. Also was will sie tun, um die Situation zu verbessern?
Ja, die SPD-Politikerin hofft auf Schnelltests, auch wenn die langsamer kommen als eigentlich erwünscht. Sie sieht die selbst anwendbaren Tests als Brücke auf dem Weg zu mehr Impfungen, möge sie also recht behalten.
Wichtig ist aus meiner Sicht, dass eben gerade in Kitas und Schulen ein prioritärer Einsatz erfolgt, damit eben auch so schnell wie möglich dieser Wechselunterricht dann auch hin sich entwickeln kann, sodass alle Klassen wieder zurück sind, schrittweise, verantwortungsvoll und eben dann auch man durch die Tests sowohl am Personal als auch an den Schülerinnen und Schülern sehr, sehr zügig auch zu wieder einer normaleren Schulsituation auch kommt. Und ich bin sehr sicher, dass alle Länder jetzt auch diese Schritte gehen werden.
Das war die Familienministerin. Und wer mehr wissen will, hört heute euren Hauptstadt-Podcast.
Genau, ab 12 Uhr ist Hauptstadt der Podcast in unserer App verfügbar. Da gibt es dann das ganze Interview mit Franziska Giffey und natürlich viele Analysen rund um die Bundespolitik.
Danke, lieber Gordon.
Danke, Dagmar.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass Markus Söder sich in Schlumpfhausen auskennt. Obwohl auch irgendwie naheliegend, denn da, wo es blau-weiß ist, da fühlt sich der Bayer zu Hause. Außerdem gibt Söder gerne den Schlaubi-Schlumpf. Dumm nur, wenn er bei den Corona-Beratungen von Bund und Ländern auf Olaf Scholz trifft, der sich nämlich für den einzig wahren Schlaubi-Schlumpf hält. Insofern liegt Söder nicht ganz verkehrt, wenn er Scholz vorwirft, er brauche gar nicht so schlumpfig herumzugrinsen. Es kann schließlich nur einen geben. Und ansonsten gilt:
Der Flötenschlumpf fängt an.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass man erst jetzt auf die Idee gekommen ist, die legendäre Fernsehserie Raumpatrouille Orion neu aufzulegen.
Was heute noch wie ein Märchen klingt, kann morgen Wirklichkeit sein. Hier ist ein Märchen von übermorgen. Man siedelt auf fernen Sternen. Der Meeresboden ist als Wohnraum erschlossen. Mit heute noch unvorstellbaren Geschwindigkeiten durcheilen Raumschiffe unser Milchstraßensystem. Eins dieser Raumschiffe ist die Orion. Winziger Teil eines gigantischen Sicherheitssystems, das die Erde vor Bedrohungen aus dem All schützt. Begleiten wir die Orion und ihre Besatzung bei ihrem Patrouillendienst am Rande der Unendlichkeit.
Die Orion ist 1966 die deutsche Antwort auf den amerikanischen Konkurrenten Enterprise gewesen und war eben sehr deutsch, zumindest was das Verständnis von Hightech anging. Bügeleisen und Bleistiftanspitzer wurden als Armaturen für den Raumkreuzer verbaut und Plastikbecher als Deckenbeleuchtung montiert. Die Rangabzeichen auf den Raumanzügen der Besatzung waren gefärbte Lochkarten. Den Fans damals war das egal. Hauptsache Action und unter der Leitung von Dietmar Schönherr alias Major Cliff Alistair MacLean wurde die Erde vor fremden Mächten geschützt.
Außerirdische Lebewesen in unserer Galaxis?
MZ4 ist eine der äußersten Basen am Rande des Niemandsraumes.
Gibt es irgendwelche Anzeichen?
Für unser Jahrhundert haben Sie ein reichlich anthropozentrisches Weltbild. Woher nehmen Sie die Arroganz anzunehmen, dass wir die Einzigen sind, die addieren und multiplizieren können?
Cliff! Unbekannte Flugobjekte!
Was?
4, 5, 7 Stück!
Wir müssen ja weg, wir sitzen ja wie auf dem Präsentierteller. Fertig zum Alarmstart!
Jetzt also endlich die Neuverfilmung. Die Orion spielt dann wahrscheinlich wieder in einer fernen Zukunft. Vielleicht so 2400. Deutschland ist dann gerade in die letzte Impfphase eingetreten und spätestens dann werden wir völlig losgelöst in eine neue Normalität schweben. Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Done. Schon seit Stunden wissenschaftliche Experimente, doch was nützen die? Am Ende denkt sich Major Tom den Kompositor, da wird man panisch, der Kurs der Kapsel, der stimmt ja gar nicht. Hallo Major Tom, können Sie hören, wollen Sie das Projekt denn so zerstören? Yeah.